NDR Info. Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Also das biblische Alte Testament beginnt mit und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Aber im Aximaros wird das Licht tatsächlich erst am vierten Tag erschaffen. Und vorher passieren ganz viele andere Dinge in Dunkelheit. Und das Licht kommt erst viel später als Reaktion auf diesen Kampf der Engel zum Beispiel.
So when the missionary got there,
als die Missionare nach Nigeria kamen und die Schöpfungsgeschichte erzählten, wie Gott die Welt in 7 Tagen erschaffen hat und was Adam im Garten Eden geschah, da haben die Menschen gelacht. Sie haben den Missionaren gesagt, nein, 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 so war das nicht. Wir wissen, wie es wirklich war. Lasst uns euch die tatsächliche Geschichte erzählen. So überzeugt waren sie von ihrer eigenen Schöpfungsgeschichte.
Diese Geschichten werden erzählt, damit ich erkläre, wer die Figuren oben sind, die für meine Gesellschaft zentral sind. Die werden aber nicht nur der Unterhaltung wegen erzählt, sondern um das Ethos einer Gesellschaft zu definieren, einer Gruppe, eines Volkes, einer Kultur zu definieren. Also was ich tun darf, was ich nicht tun darf, was die Gebote und die Verbote sind, wie wir miteinander umgehen, was die Bräuche und Sitten und Gesetze sind und was passiert, wenn ich ein Tabu breche.
Wenn wir an Schöpfungsmythen denken, dann oft an die Bibel oder die griechische Mythologie. Aber Afrika hat genauso faszinierende, tiefgründige Erzählungen, die mitunter eine ganz andere Sicht auf die Welt haben. Was also ist das Besondere an diesen afrikanischen Mythen? Was macht sie aus, abgesehen davon, dass sie unglaublich alt sind?
Ganz viele afrikanische Schöpfungsmythen erzählen ja nicht nur von einem Ursprung. Sie erklären auch, wie alles miteinander verbunden ist. Der Mensch, die Natur, die Tiere, der Himmel, die Sterne und Sternbilder. Alles ist Teil eines großen Ganzen. Diese lebendigen Geschichten spielen auch heute noch in den Gemeinschaften Afrikas eine Rolle. So wie sich ja auch bei uns Bilder und Vorstellungen erhalten haben. Beispielsweise, dass Gott im Himmel ist.
Ja, und heute nehmen wir Sie und euch mit auf eine Reise in die vielfältigen und faszinierenden Schöpfungsmythen Afrikas und versuchen, einen kleinen Überblick zu geben. Was erzählt uns Afrika über den Ursprung der Welt? Welche tieferen Wahrheiten liegen in diesen Erzählungen verborgen? Und was können wir heute noch von ihnen lernen? Willkommen bei Vertikal Horizontal, dem Podcast aus der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon begrüßen Sie und euch Bita Schaffinier
und Martina Kote. Der afrikanische Kontinent ist nach Asien der zweitgrößte der Welt. Allein 54 von der UN anerkannte Staaten verteilen sich auf dieser riesigen Landmasse. Und dort befindet sich, davon ist die Forschung heute überzeugt, auch die Wiege der Menschheit.
Der sogenannte moderne Mensch entwickelt sich vor ca. 300.000 bis 500.000 Jahren auf dem afrikanischen Kontinent. Er bricht von dort in viele weitere Regionen der Welt auf.
Und die Menschen haben sicher ihre Mythen und Legenden, ihre Geschichten über die Entstehung der Welt einfach mitgenommen. Denn sie hatten auch eine Erzählhilfe, wenn man so möchte, und zwar den Sternenhimmel.
Und genau darüber hat der Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Raoul Schrott geforscht. Er hat einen umfangreichen Atlas der Sternenhimmel und Schöpfungsmythen der Menschheit herausgebracht und ist eben der Verbindung von Sternbildern, Erzählungen, die sich um die Sternbilder entwickelt haben und den Mythen vom Ursprung allen Seins nachgegangen.
Es ist ein großes, ein schweres, ein unglaublich detailliertes Buch. Raoul Schrott hat 17 Sternenhimmel erforscht, von dem Volk der Xam, auch Buschleute genannt, bis zu den Überlieferungen aus den Anden. Mit Raoul Schrott über die Schöpfungsgeschichten zu sprechen, heißt demnach auch immer über die Sterne sprechen.
Allgemein gesagt muss man sagen, Sternbilder gehören damals wie heute zu den gewaltigsten Kunstwerken, die die Menschheit je erschaffen hat. Also quasi, wenn ich das jetzt irgendwie allegorisch sagen kann, die Rückseite der Sterne war damals der Raum der Götter, ebenso beeindruckend und unermesslich. Und das ist bei allen Kulturen und bei uns heute gleich. Man geht zu den Sternen raus, guckt drauf und hat das Gefühl der Ehrfurcht und gleichzeitig das Gefühl, wie klein man selber ist.
Also war der Blick zu den Sternen auch ein ehrfürchtiger Blick zum Ursprung allen Seins?
Ich glaube schon. Und man kann sich auch gut vorstellen, dass die ersten Menschen dieses unermessliche, von Lichtpunkten überzogene Himmelszelt mit Bedeutung gefüllt haben. Denn, das sagt Raoul Schrott auch, es liegt einfach in unserer Natur, überall Formen oder Gesichter zu erkennen. Und aus diesen Figuren, die man dann eben da oben am Nachthimmel gesehen hat, haben sich dann später die ersten Erzählungen vom Ursprung entwickelt.
Also man sieht im Himmel nichts Neues, sondern man kennt etwas wieder, so wie wir Gesichter in den Wolken erkennen. Dazu muss man wissen, wie ein Gesicht aussieht. Deswegen sehen die oben am Himmel das, was ihre Kultur definiert. Das heißt, die wichtigsten Ahnen, Helden, Götter, die wichtigsten Tiere, Pflanzen und Objekte. Wenn wir jetzt auf die Figuren kommen, die dort oben zu sehen sind, so stellen die sich, und das ist religionsgeschichtlich ganz interessant, bei vielen Kulturen, die dann das weiterbetrieben haben, als Götter heraus. Aber die ursprünglichen, wie bei den Buschleuten oder wie bei den Navajo, wie bei den nördlichen Dene auch, also sind eigentlich Urahnen, die die Welt so gemacht haben, wie sie heute ist. Das religionsgeschichtlich ganz interessant, weil wir ja die Vorstellung eines Gottes haben, der sehr abstrakt, fast ungreifbar ist, unergründlich ist. Aber damals waren das also in der damaligen Vorstellung, waren das also die Urahnen, die die Welt so gemacht haben, wie wir sie heute vorfinden. Und das waren Menschen wie du und ich, mit allen Makeln behaftet, aber die hatten eine Fähigkeit, eine besondere Fähigkeit, die sie einsetzen. Und man braucht da nur zurückgehen, wenn einem das unwahrscheinlich erscheint, denkt sie an die griechischen Götter, das ist eine völlige Mafia-Bande, wie es in der Ilias dargestellt wird. Aber der entscheidende Punkt ist, dass das gar nicht mal eine blöde Erklärung ist für die Unvollkommenheit der Welt, denn das haben die halt damals so gemacht.
Ich finde auch, das ist eine ziemlich gute Erklärung, Peter, für die Makel der Welt und der Menschen vor allem.
Ja, finde ich auch. Und von diesen Urahnen, die alles geschaffen haben, hat mir auch die nigerianische Philosophin Abosede Ipadiola erzählt. Ich war ja an der Uni Hildesheim an der Summer School über afrikanische Philosophie und dort habe ich sie getroffen und auch zwei andere Kolleginnen von ihr und konnte mit ihnen sprechen.
My ethnic group, the Yoruba people, believe that life began from water. It's believed that Olodumare, that is the supreme being, is the origin of everything. But before the creation of the world, the planet that we as humans inhabit, there was water everywhere. And there were some beings, apart from Olodumare, there were some others.
Abosede Ipadiola sagt, dass es in ihrer ethnischen Volksgruppe bei den Yoruba die Erzählung gibt, dass am Anfang überall Wasser war. Das kennen wir aus vielen Schöpfungsgeschichten, dieses Bild. Und dass es Olodumare, ein übergeordnetes Wesen, sowie weitere Wesen gab, die dann beauftragt wurden, die Welt zu erschaffen.
Und das ist eine Geschichte, die in vielfältigen Varianten erzählt wird. Eine Kette spielt da noch eine Rolle, mit der quasi eine Verbindung zwischen der oberen Welt und der Welt des Wassers hergestellt wird. Und eines der ersten göttlichen Wesen eben lässt sich dann an dieser Kette hinab zu diesem Wasserreich. Ein Huhn scharrt das Wasser so lange weg, bis dann Land sichtbar wird.
That explains why in some places there are still rivers, streams, ponds, lakes, seas, oceans, because the fowl could not scatter the sand to every part of the world. There are so many myths, but this is the dominant one among the Yoruba. This is the one that is widely believed, that many people know.
Das erklärt, warum es an manchen Orten noch Flüsse, Bäche, Teiche, Seen, Meere und Ozeane gibt, weil der Sand ja nicht überall auf der Welt verteilt werden konnte. Es gibt viele Mythen, aber dieser Mythos ist der vorherrschende unter den Yoruba, an den viele Menschen noch glauben.
Es ist vor allem aber eine wichtige Geschichte, um den Menschen ihre Identität zu erklären, ihren Ursprung ein bisschen greifbarer zu machen. Und diese Geschichten sind auch so stark in der Gesellschaft verankert, erzählt Abosede Ipadiola, dass als die ersten Missionare nach Nigeria kamen und von der Genesis erzählten, die Menschen zu ihnen kamen und gelacht haben und gesagt haben, nein, 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 das war alles ganz anders. Wir kennen die wirkliche Geschichte.
Some of these creation myths. And for the Yoruba especially, it's different. As a matter of fact, there was a time in the 1800s when some missionaries from Europe came to Africa. So when the missionary got there and he told them the story of the Christian accounts of creation, about how God created the world for 7 days and put Adam in a garden to look after the garden, the people laughed. They told him, it's that you do not know the real story that let us tell you. So the people were so confident that their story was the original one.
Die Yoruba waren also vollkommen davon überzeugt, dass ihre Geschichte die einzige wahre sei, also dass es gar keine andere Ursprungsschöpfungsgeschichte gibt, sondern nur eben ihre Geschichte.
Und das passt auf merkwürdige Weise zu den Recherchen von Raoul Schrott, der spannende Übereinstimmungen bei den Schöpfungsmythen, die mithilfe der Sterne erzählt werden, gefunden hat.
Dann aber ist mir aufgefallen, nach diesen 17 Kulturen, die ich da durchgearbeitet und erstmals dokumentiert habe, dass es Übereinstimmungen gibt, stellenweise marginale Übereinstimmungen von 1-2 Sternbilder zwischen den Kulturen, die sich nicht durch Kulturkontakte erklären lassen. Dann, also es hat mir Unbehagen bereitet, weil ich nicht wusste, wie mir das erklären, dann kommt man drauf, dass es auch Sternsagen gibt zwischen dem Bororo oder im Pazifik, die ein und dieselben Motive in der ein und derselben Verkettung aufweisen. Und dann am Schluss aber war das Entscheidende, dass es überall einen Schöpfungsmythos gibt, der in allen Kulturen auffindbar ist. Und wenn ich den jetzt kurz skizzieren sollte, dann ist der gar nicht mal so kompliziert, aber der findet sich in leichten Variationen überall wieder, ob bei den Tuareg oder den Buschleuten oder bei den Inka, wo die ersten schriftlichen Formen, die wir davon haben. Und da wird also überall berichtet, das ist einer der Elemente davon, dass es ein vormaliges Volk gab, das dann, nachdem es die Erde so geschaffen hat, wie sie heute ist, und auch den Himmel besetzt hat, mit Sonne, Mond und Sternen in einem schöpferischen Akt, um die Welt erstmals zu beleuchten, dass die dann in den Himmel steigen. Daher kommt eigentlich unsere Idee des in den Himmel Kommens nach dem Tod, um dort oben weiterzuleben. Das heißt also, dieses vormalige Volk schafft die Welt so, wie sie heute ist, geht dann in den Himmel und ist dann entweder, das variiert von Kultur zu Kultur, bei den Mesopotamien sind sie dann als Götter sichtbar in der Nacht. Da sind die Sternbilder wirklich die Götter, die herabschauen. Und bei den Buschleuten oder bei den Navajo, also den südlichen Dene und den Apachen beispielsweise, überhaupt im amerikanischen Raum, ob im Nord oder Süd, hinterlassen sie Zeichen von sich, Abzeichen, Warnsignale, Denkmäler. Also wirklich im Sinne des Wortes von Denken, Denkmäler von sich, um sich der eigenen Geschichte zu erinnern.
Und was Raoul Schrott hier erzählt, Bieter, das konntest du ja auch bei den Gesprächen mit den Philosophinnen und Philosophen, Linguistinnen aus Südafrika, Ghana und Namibia feststellen, oder?
Ja, genau. Von einem übergeordneten obersten Schöpferwesen spricht auch der südafrikanische Philosoph Lindokule Shabane. Er hat mir erzählt, dass das sogenannte erste Wesen jenen Raum geschaffen hat, in dem die Urahnen, die Vorfahren, leben. Wenn jemand stirbt, dann geht er an diesen Ort der Ahnen und erhält Botschaften und Aufgaben von diesem übergeordneten Wesen, um diese dann an die Lebenden weiterzureichen.
That being was considered first as the highest being to have existed first and created other beings. And then that being created sort of the space of the ancestors, I would say. So when the ancestors, when people die, they become ancestors and they go to this place where this being gives them messages and tasks, and the ancestors bring those messages and tasks to the people who are still living.
Lindokule Shabane erzählt außerdem von einem zweiten göttlichen Wesen, das die Frau oder Schwester des ersten Wesens ist. Es handelt sich um eine Göttin, die Flüsse, Regen und Wetter geschaffen hat und die nur die Frauen anrufen können. Sie können sie um Regen bitten oder um ein Ende des Gewittersturms. Diese Idee ist dann aber in Konflikt geraten mit den monotheistischen Religionen.
So that does not sit comfortably with dominant narratives in Christianity or in the Quran or in the Torah, because it's in, for those religions, God cannot have a wife or cannot have a daughter, right?
Und das bedeutet natürlich auch, dass die Frauen in dieser Schöpfungsgeschichte einen ganz anderen Stellenwert haben, was wiederum zeigt, was für einen großen Einfluss diese Geschichten auf die Gesellschaftsordnung haben.
Different myths sort of give birth to certain different societal norms, and those norms dictate how later on cultures and societies fare. And those differences, you can see them in how Christianity handles things and how the Quran etc. handles things.
Und diesen gesellschaftsformenden Aspekt der Mythen hat auch Roll Schrott betont.
Diese Geschichten werden erzählt, damit ich erkläre, wer die Figuren oben sind, die für meine Gesellschaft zentral sind. Die werden aber nicht nur der Unterhaltung wegen erzählt, sondern um das Ethos einer Gesellschaft zu definieren, einer Gruppe, eines Volkes, einer Kultur zu definieren. Also was ich tun darf, was ich nicht tun darf, was die Gebote und die Verbote sind, wie wir miteinander umgehen, was die Bräuche und Sitten und Gesetze sind und was passiert, wenn ich ein Tabu breche. Denn dann kommt von oben das Sternbild des Falken wie bei den Aborigines runter und reißt mir die Leber raus und frisst sie auf. Bei den Aborigines ist es heute noch äußerst aktuell, denn da gehen die Jungen, Mädchen und Jungs getrennt vor der Initiation, also wenn sie so 11, 12, 13 Jahre in etwa sind, getrennt mit dem Lehrer oder Lehrerin raus. Das passiert so Mai, Juni, Juli. Und dann lernen die am Himmel die Figuren, die ihre eigene Zivilisation definieren. Und da ist zum Beispiel das rote Känguru und das hat ihnen den Okra gebracht, mit dem man sich schmücken kann, aber auch schützen vor Mückenstichen. Da oben ist das Sternbild der Krähe, die hat die Faustkeile erfunden, da sind die Falken, die haben die Speere erfunden, etc. Also ein ganzer Kosmos, den man anhand von diesem Bilderbuch der Nacht erzählbar macht und der dient, das Ethos zu vermitteln. Und das ist genau das, was bei uns auch passierte im Mittelalter, als wir noch nicht lesen und schreiben konnten. Denn dazu dienten bei uns die Glasmalereien in den Kirchen und der Pfarrer hat dazu die Geschichte erzählt, das ist Kain und Abel und das ist Noah und etc.
Soweit der Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Raoul Schrott. In seinem gerade bei Hansa erschienenen Atlas der Sternenhimmel und Schöpfungsmythen der Menschheit kann man die Geschichten der Nacht mithilfe der Sternbilder selbst ergründen. Aber Peter, es gibt ja noch einen ganz anderen Aspekt bei diesen Mythen vom afrikanischen Kontinent. Bislang ging es ja um eine Erzähltradition, die auch was mit Sternbildern als Erinnerungshilfe sozusagen zu tun hat. Aber es gibt auch eine ganz alte schriftliche Tradition.
Ja genau, in Äthiopien, da gibt es eine kleine Kirche in den Bergen, die Wände bemalt mit Engel und Heiligen. Drin liegt ein Pergamentmanuskript, hunderte Jahre alt und bis heute wird daraus gelesen.
Das ist fast so, als ob sich die Vergangenheit dann über diese Pergamente in die Gegenwart rankt oder hineinzieht.
Ja genau, das ist tatsächlich einzigartig. Äthiopien ist das einzige Land südlich der Sahara mit einer über 1500 Jahre alten Schrifttradition. Man schätzt ungefähr, dass bis zu 2 Millionen Handschriften erhalten sind in Klöstern, Kirchen, manchmal sogar auch in Privathäusern.
Es sind unglaubliche Geschichten, die sich in diesen Manuskripten finden, Geschichten von der Schöpfung, die uns so teilweise ein bisschen vertraut erscheinen, dann aber doch ganz andere Aspekte haben, anders erzählt werden. In der Genesis beispielsweise, da heißt es ja, es werde Licht. In der äthiopischen Erzählung dagegen, da bleibt die Welt zuerst in Dunkelheit, Engel kämpfen gegeneinander, verborgen im Finsteren und erst danach schafft Gott dann das Licht.
Ich finde, das klingt fast ein bisschen dramatisch, voller Spannung und Symbolik. Und es zeigt, Schöpfung wird hier nicht nur als göttlicher Akt beschrieben, sondern auch als Kampf, als Prozess mit Engeln, die Fehler machen und Figuren, die wir aus der Bibel kennen, die aber in neuem Licht erscheinen.
Und die Geschichten werden auch umgedeutet oder sie werden ergänzt. Es wird einfach mehr erklärt, zumindest aus unserer Sicht umgedeutet und ergänzt. Also beispielsweise Kain und Abel, die haben in der äthiopischen Tradition Zwillingsschwestern und der Brudermord entsteht aus Eifersucht, also aus einem nachvollziehbaren menschlichen Grund.
Und ich finde, das macht die Schöpfungsgeschichten zugleich so nahbar und reich an Details. Und ohne die äthiopisch-orthodoxe Kirche wären sie gar nicht überliefert worden. Das muss man sich mal vorstellen. In fast jedem Dorf gibt es eine Kirche, in der Sonntag für Sonntag diese Texte ausgelegt werden.
Um genauer zu verstehen, wo die Unterschiede und Gemeinsamkeiten dieser Erzählung zur Genesis liegen und welche Bilder die äthiopische Tradition prägen, haben wir mit Sophia Dege Müller von der Uni Hamburg gesprochen.
Und sie beschäftigt sich wissenschaftlich seit vielen Jahren mit der christlichen Schöpfungsgeschichte Äthiopiens. Und da gibt es ganz viele verschiedene Texte. Sie hat sich auf einen Text spezialisiert, der Aximaros. Dazu erscheint im Herbst übrigens auch ihr Buch mit dem Titel Die Angelologie der Aximaros. Es geht also auch um die Lehre von den Engeln. Wir wollten von Sophia Degemüller zunächst wissen, welche Quellen für uns heute überhaupt zugänglich sind und ob es schriftliche Überlieferungen oder eher mündliche Traditionen sind, die bis heute weitergetragen werden.
Ja, das ist das ganz Tolle in Äthiopien. Das ist das eine Land in Afrika, so südlich der Sahara, mit einer Wahnsinns-Schrifttradition. Also wir haben seit fast 2000 Jahren schriftliche Zeugen, die bis heute erhalten sind. Handschriften, also Pergamenthandschriften, Hunderttausende, die Schätzung gehen bis zu 2 Millionen äthiopische Handschriften, die bis heute überliefert sind und die genutzt werden. Also tatsächlich tagtäglich in den Kirchen. Natürlich gibt es moderne Drucke, aber die Hauptquellen, die wir haben, sind eben diese tollen Handschriften, die 500, 600 Jahre alt sind.
Nun gilt ja Äthiopien als eine der ältesten christlichen Kulturen der Welt. Wie früh hat sich denn das Christentum hier niedergelassen und was für Auswirkungen hatte das für die Entstehung und Interpretation der Schöpfungsmythen?
Also das Christentum ist tatsächlich bereits im 4. Jahrhundert nach Äthiopien gekommen. Also nach Armenien sagt man, dass Äthiopien das zweite Land ist, das das Christentum als Staatsreligion angenommen hat. Wir haben so um das Jahr 340 herum hat der damalige König Ezana, verwendete er zum ersten Mal das Kreuz auf seinen Münzen und eben nicht mehr irgendwelche, ich sag mal, Natursymbole, die er vorher hatte. Und das ist so der Punkt, wo wir sagen können, da kam das Christentum. Und mit der Ankunft des Christentums kamen auch gleich die biblischen Texte. Also wir haben sehr alte Steinenschriften, wo das alles schon zitiert wird, wo es Psalmenverse gibt, verschiedene andere biblische Bücher. Und daraus kam dann auch die Schöpfungsgeschichte sehr bald. Nicht nur in dem Text, zu dem ich jetzt gearbeitet habe, sondern auch sehr bekannt ist zum Beispiel das Henoch-Buch. Das ist eine andere, sehr alte, also tatsächlich jüdische Schrift, die aber in Äthiopien auch von den Christen verwendet wird und die auch die Schöpfung wieder schön. Die haben wir, glaube ich, die ältesten Zeugen aus dem 6. Jahrhundert oder so.
Welche Rolle spielt denn die äthiopisch-orthodoxe Kirche bei der Überlieferung dieser Mythen?
Ja, die ist essentiell tatsächlich. Also gerade in früheren Jahrzehnten, als es noch nicht so eine weit ausgedehnte Schulbildung gab, waren Kirchen die Orte, wo Bildung stattgefunden hat. Nicht nur tagtäglich, sondern auch in so Sonntagsschulen. Und da wurde vieles besprochen, was immer in Kontext zu den biblischen Schriften stand. Also es gibt eine ganz ausgedehnte Exegese, also das heißt Kommentartradition in Äthiopien, wo wirklich die biblischen Schriften besprochen und versucht werden, in den Kontext zum tatsächlichen Leben zu setzen. Und überall in jedem Dorf gibt es eine Kirche, wo das jeden Sonntag stattfindet. Und ohne die Kirche als Institution wären diese Schriften auch alle nicht erhalten geblieben.
Gibt es denn Besonderheiten in der äthiopischen biblischen Schöpfungsgeschichte, die sich von der europäischen Tradition unterscheidet?
Ja, also man muss wirklich betonen, es gibt die Bibel, die biblischen Texte, wie wir sie auch aus dem Alten Testament kennen in Äthiopien. Aber dann gibt es eben den Aximaros, zu dem ich jetzt geforscht habe. Und der ist wirklich ganz anders. Also das biblische Alte Testament beginnt mit und Gott sprach, es werde Licht und es war Licht. Aber im Aximaros wird das Licht tatsächlich erst am 4. Tag erschaffen. Und vorher passieren ganz viele andere Dinge in Dunkelheit. Und das Licht kommt erst viel später als Reaktion auf diesen Kampf der Engel zum Beispiel. Der konnte nämlich nur stattfinden in der Dunkelheit, weil die Engel sich gegenseitig nicht sehen konnten und nicht sehen konnten, dass der höchste Engel versucht hat, sie zu betrügen. Und als der Kampf dann vorüber war, dann schafft Gott das Licht erst und alle können erkennen, ah, okay, er ist einer von uns. Also das ist, denke ich, für mich die Reihenfolge der Schöpfung ist da schon sehr unterschiedlich. Das ist ein deutlicher Unterschied zum Alten Testament, wie man es kennt.
Sie haben ja schon angedeutet, einige Figuren genannt. Aber welche zentralen Bilder oder Figuren prägen denn die äthiopische Schöpfungsgeschichte?
Ja, in meinem sind es wirklich die Engel, also die werden ganz deutlich besprochen. Das geht dann so ein bisschen über die Schöpfung hinaus, aber das Leben Adams und Evas wird auch sehr deutlich besprochen. Und das ist auch wirklich eine schöne Geschichte, wenn man so möchte. Also nachdem die beiden Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden, kriegen sie Kinder, soweit so gut. Kain und Abel, aber in dieser äthiopischen Texttradition haben Kain und Abel noch Zwillingsschwestern. Und die heiraten sich so über Kreuz. Und der Brudermord von Kain an Abel, der findet eigentlich nur statt, weil Kain seine eigene Zwillingsschwester schöner findet und sie lieber selber geheiratet hätte und nicht Abels etwas hässlichere Zwillingsschwester heiraten möchte. Also ein sehr nachvollziehbarer, sehr menschlicher Grund. Eifersucht, nicht für ein Mord bitte, aber, aber einfach so als Motiv irgendwie greifbar.
Was sind denn weitere Elemente, die wir aus der biblischen Genesis kennen, die aber in Äthiopien dann eine eigene Färbung bekommen haben?
Eben diese Zwillingsschwester von Kain und Abel sind da ganz deutlich. Jetzt später gerade so die Rolle Jesus und so, das ist natürlich nicht mehr Schöpfung, aber Jesus und Maria erfahren eine ganz andere Verehrung in Äthiopien, viel stärker und viel ausgeprägter, als man das sonst so aus der Bibel kennt. Das sind ganz tolle Geschichten, auch wunderschöne Illuminationen an Handschriften oder bemalte Kirchenwände zum Beispiel. Das ist alles sehr viel farbenfroher und näher als einfach nur ein Text. Also auch diese Schöpfungsmythen, der Kampf von den Engeln, da gibt es Wandmalereien zu. Oder die Schlange ist eigentlich auch ganz toll. Also der Teufel, der geht ja in die Schlange hinein, um Eva zu verführen. Und in der äthiopischen Tradition sieht sie aus wie ein Kamel. Und das findet sich zum Beispiel auch in anderen Religionen wieder. Also auch im Islam gibt es Traditionen, dass die Schlange wie ein Kamel war. Es wird dazu auch gesagt, das schönste Tier. Also das zeigt uns ja auch ganz viel über die äthiopische Kultur. Also ein Kamel ist dort ein wahnsinnig wichtiges Tier. Und es wird als schönes Tier beschrieben. Und ich glaube, rückwirkend ist das vor allem eine Erklärung, weil wenn man dann liest, die Strafen, die Adam und Eva und der Schlange auferlegt werden nach dem Sündenfall. Bei der Schlange heißt es dann, sie soll von jetzt an auf den Boden kriechen. Das impliziert ja, dass sie vorher irgendwie nicht auf dem Boden kroch, also Beine hatte. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir so nicht finden. Also wir haben ganz ausgeschmückte Traditionen, die so ein bisschen weitergehen und einfach alles immer so ein bisschen weiterdenken, als es im Alten Testament häufig nur so angedeutet wird.
Wo liegen denn die größten Unterschiede zwischen der Schöpfungsgeschichte im Alten Testament und ihrer äthiopischen Variante? Sie hatten es ja schon mal angedeutet, aber noch mal ganz konkret.
Ja, ganz konkret vor allem die Reihenfolge der Schöpfung, eben, dass es nicht mit dem Licht beginnt, sondern in meinem Text beginnt es mit den vier Elementen. Es werden erstmal die vier Elemente geschaffen und aus diesen vier dann alles andere wie so ein Baustein. Also er nimmt dann immer etwas Feuer und etwas Wasser und formt daraus etwas. Und das finden wir im Alten Testament ganz anders. Und es ist wirklich Tag für Tag durchgesprochen, Stunde für Stunde teilweise, am dritten Tag in der zweiten Stunde. Und so, das ist einfach viel mehr Raum. Es ist ein ganzer Text für sich, was in der Genesis nur ein paar Kapitel sind. Es ist eben ein ganzer Text über viele, viele Seiten hinweg.
Was fasziniert Sie denn persönlich an der äthiopischen Schöpfungsgeschichte?
Ach, es ist so vielfältig. Ich finde es einfach schön, dass es so viel umfangreicher ist, dass es eben nicht nur dieser sehr knapp gehaltene Bericht der Genesis ist und dass es so greifbar ist. Also man kann sich da irgendwie viel mehr hineinversetzen. Die Sprache ist etwas menschennah als jetzt in der Genesis. Oder dass versucht wird, eben zu gucken, ist das der gleiche Fluss, den wir hier haben? Oder welche Frucht haben sie gegessen? Das finde ich einfach sehr greifbar und sympathisch, möchte ich fast sagen. Wo doch, wenn man jetzt gerade die Genesis liest, das ist manchmal ein bisschen trocken und kurz und es wird keine Erklärung gegeben. Aber der Mensch an sich, glaube ich, sehnt sich nach Erklärung, um zu verstehen, warum hat jetzt Kain seinen Bruder Abel erschlagen. Und dann gibt es halt einfach diese Erklärung in diesen tollen äthiopischen Texten.
Soweit Sophia Degemüller von der Universität Hamburg.
Wenn man diese Geschichten hört von Engeln, die im Dunkeln kämpfen, von Kain und Abel, die Zwillingsschwestern haben oder von einer Schlange, die wie ein Kamel aussieht, was ich persönlich ganz zauberhaft finde, dann merkt man ja, Schöpfung ist hier nicht nur ein Text, sondern das ist ein ganzes Universum an Bildern und Erklärungen, ist beinahe wie so ein spannender Film.
Ja, und vielleicht ist genau das das Faszinierende. Die äthiopischen Schöpfungsmythen sind ja detailreich, farbig, voller Leben, finde ich. Sie sind nicht nur Erklärung für den Anfang der Welt, sondern zugleich Spiegel einer Kultur, die ihre Schriften, ihre Kirchen und ihre Bilder bis heute lebendig hält.
Und das zeigt dann auch wieder, wie eng Ursprung und Alltag miteinander verwoben sind. Die Mythen stellen Fragen, die uns ja bis heute beschäftigen. Woher kommen wir? Wie viel Verantwortung tragen wir füreinander und für die Schöpfung? Oder das, was um uns herum ist. Und was bedeutet es dann eben, Licht ins Dunkle zu bringen? Peter, nun neigt man ja dazu, die Gemeinsamkeiten bei diesen ganzen Geschichten zu sehen, vielleicht auch so ein bisschen zu suchen. Ich glaube, das ist auch so ein menschlicher Impuls. Vielleicht ist es aber auch wichtig anzuerkennen, dass die Menschen die Geschichten auch sehr unterschiedlich erzählt haben und dass das dann auch wiederum etwas über die Gruppe, den Zustand der Gesellschaft, die Religion oder das eigene Selbstverständnis aussagt.
Ja, absolut. Und das hat die Literaturwissenschaftlerin Nikita Achirakor aus Ghana so formuliert. Mit ihr habe ich auch im Rahmen der Summer School über afrikanische Philosophie an der Uni Hildesheim sprechen können. Sie sagt, gerade die Unterschiede bei den Geschichten sind gut für unser Miteinander, für die Gespräche über Diversität, Mehrsprachigkeit und so weiter.
Well, I would say that it's important to have these different creation meets because it cements the fact that there are different ethnic groups and there are different people all over the world.
Nikita Achirakor betont aber auch, dass das Christentum, andere Religionen und natürlich auch der Kolonialismus einen Einfluss auf die Schöpfungserzählungen hatten. Also einige der Volksgruppen haben gar keine eigenen Mythen mehr, die wurden sozusagen überschrieben. Bei ihrer eigenen Volksgruppe, bei den Ga-Adangbe in Ghana, erzählt man sich, dass es ein übergeordnetes Wesen gibt, das alle Geschlechter in sich vereint und das alles erschaffen hat. Menschen, Bäume, Tiere und Pflanzen, die ganze Welt. Und da gibt es einige Parallelen zur Genesis.
This is in a way very similar to God in Christianity, because you have a God who on each day for 7 days created something in the world. So it's a very similar story. Of course, the difference is that the God in Christianity is not a bisexual God, and the Atananimo is a bisexual God. It's a God of, in fact, it's, I wouldn't say it's a bisexual God, it is a God of all genders.
Nikita Achirakor betont, dass uns diese Geschichten vom Ursprung der Welt ja auch lehren, was wirklich wichtig ist auf der Welt. Dass das Leben einen Wert hat, dass wir das Lebendige in allem schätzen, also in Pflanzen, Tieren und Menschen. Und dass wir uns der Verantwortung, die das mit sich bringt, auch bewusst sind.
On all of these other parts of the world. So I actually think that if you think about all of these things, what is important for all of them is that there's value. In life, there's value in plant life, tree life, human life. We are either the same or we have a responsibility towards caring for them.
Wasser, übergeordnete Wesen, Urahnen, Sternbilder, ein Strom von Geschichten, Symbolen und Bildern, der sich bis heute fortsetzt. Afrikanische Schöpfungsmythen erklären nicht nur, wie die Welt entstanden ist, sie geben auch Hinweise darauf, wie man in ihr leben sollte. Und vielleicht steckt darin die größte Übereinstimmung aller Schöpfungserzählungen, egal ob aus Afrika, Asien oder Europa. Sie geben uns nicht nur einen Ursprung, sondern auch eine Richtung.
Ja, und in der Bibel heißt es ja, die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Im Koran lesen wir, dass Allah Himmel und Erde aus einem einzigen verbundenen Zustand schuf, bevor sie getrennt wurden. Und in der Tora beginnt alles ebenso mit Wasser und Finsternis, bis Gott Licht schafft und Ordnung bringt.
Es ist, als würden diese Mythen, ob aus Afrika, dem Nahen Osten oder aus Europa, eine gemeinsame Sprache sprechen. Wasser als Ursprung, Trennung von Himmel und Erde, das Chaos, dann die Ordnung. Die Details unterscheiden sich, aber ich glaube, der Grundgedanke ist recht universell.
Vielleicht ist das der Punkt. Wir alle, egal woher wir kommen, erzählen uns Geschichten vom Anfang, um zu verstehen, wer wir sind. Die Mythen geben uns eine Landkarte sozusagen und sie erinnern uns daran, dass Schöpfung immer auch Verantwortung ist, finde ich. Damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge über die Schöpfungsmythen Afrikas. Sie hörten Vertikal Horizontal Glaubens- und Gewissensfragen. Diesen Podcast findet ihr unter ndr.de/info, ebenso wie alle weiteren Folgen aus der Reihe. Und natürlich ist auch alles in der ARD Audiothek zu hören.
Über Rückmeldungen freuen wir uns, über Hinweise, Anregungen und Kritik, und zwar unter dieser Mailadresse vertikalhorizontal, geschrieben in einem Wort, vertikalhorizontal@ndr.de. Am Mikrofon verabschieden sich für heute Martina Kothe
und Bita Schaffinia. Tschüss!
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.